Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Heute zu einem absoluten Unikum, eine Sondersendung, eine, vielleicht kann man auch sagen, Eilmeldung, eine Sache, die ich ganz dringlich loswerden will und die auch komplett aus dem Tritt sozusagen der Folgen rauskommt. Also nicht immer Freitag, sondern ich lade jetzt einfach hoch, wenn das fertig ist. Viele können sich es vielleicht schon denken. Ich möchte heute 3-4 Sätze über die Politik sagen. Aber jetzt nicht wegschalten. Ich will da nicht in den typischen Konsens reintreten, der ja jetzt gerade durch die Medien rennt. Ich möchte den Blick auf die Psychiatrien halten und möchte da ein bisschen meine Meinung zu sagen. Ja, dann sind wir auch schon beim ersten Punkt, Meinung sagen. Ich finde, wenn man in der Öffentlichkeit steht und auch wenn der Podcast ein kleiner Podcast ist und ich nur so, ja, vielleicht so 10.000 Leute im Monat erreiche mit auf meinen diversen Kanälen, dann finde ich dennoch es wichtig, dass auch ich meine Meinung sage, denn wenn mithilfe meiner Meinung vielleicht andere Leute ins Nachdenken kommen und ihr vielleicht einfach nochmal grundlegend überdenkt, wo ihr euer Kreuzchen machen werdet, vielleicht auch eben mit Hintergründen aus der Psychiatrie, dann ist das, glaube ich, genau der richtige Weg und dann bin ich euch jetzt schon für die Aufmerksamkeit sehr dankbar. Denn ich finde mich oder ich fühle mich auch in der Verantwortung, meine Meinung sagen zu müssen in dem Kontext, weil viele Dinge werden, glaube ich, nicht oft genug gesagt, wenn man sich so die Bewegungen anschaut, die aktuell in Deutschland vorherrschend sind. Deswegen jetzt heute die Sonderfolge. Ich möchte damit anfangen, dass ich ganz, ganz kurz, und ihr werdet auch gleich verstehen, warum ich das mache, einen Blick in die Vergangenheit werfe. Und den Blick, den ich in der Vergangenheit haben möchte oder wo ich sozusagen auch den Blick drauf schärfen möchte, ist die sogenannte Aktion T4. Die Aktion T4 war die Vernichtung unwerten Lebens im Naziregime vor ungefähr 80 Jahren in Deutschland. Ihr werdet gleich auch verstehen, warum ich genau diese Sache gerade benenne. Um das kurz sozusagen für die Leute, die nicht wissen, wovon ich spreche, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Bei der Aktion T4, die auch, wie gesagt, die Vernichtung des unwerten Lebens auch genannt wurde, sind 70.000 Menschen in Deutschland umgekommen, und zwar durch das Naziregime und durch Vergasung der Menschen. Darunter waren unter anderem Behinderte, psychisch Kranke, zum Beispiel Schizophrenien oder auch posttraumatische Belastungsstörungen, 5.000 Kinder und Säuglinge, Menschen mit Erbkrankheiten. Und das Ganze wurde initiiert, um, was weiß ich, die arische Rasse sozusagen wieder klarzumachen. Und man hat halt auch den Fokus drauf gesetzt, welcher Mensch ist sozusagen noch nutzbar für die Gesellschaft. Wer kann sozusagen mit seiner Arbeitskraft noch helfen oder wer ist zu krank, als dass er nur Geld kosten würde, und der wurde dann umgebracht. Die posttraumatischen Belastungsstörungen, die da zum Beispiel auch genannt wurden, waren Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg, die für Deutschland gekämpft hatten und die mit dem ganzen Druck des Krieges nicht umgehen konnten. Und auch da sind mindestens 5.000 von den 70.000 drunter gewesen, die durch Nazi-Hand umgekommen sind. Diese Menschen sind in Listen erfasst worden. Und diese Listen wurden von Ärzten damals im Naziregime wurden geführt. Da wurden auch unter anderem Menschen geführt, die zum Beispiel einfach nur Asthma hatten. Und es wurde geguckt, ob diese Menschen Erbkrankheiten hatten, Behinderungen hatten. Es wurden Informationen über Menschen eingeholt, dass man auch gesagt wurde, hier, da, der Nachbar, der hat das. Schreiben Sie den mal auf, besuchen Sie den mal und checken Sie das mal gegen. Ich werde darüber noch eine Sonderfolge machen, also nicht nur über diese Listen, sondern auch über die Historie der Psychiatrie. Das kann ich an dieser Stelle schon sagen. Das ist geplant, weil ich möchte ein Psychiatriemuseum besuchen Und da wird es wahrscheinlich auch nochmal Thema sein. Es ist nicht lange her, genau genommen sind es ungefähr 35 Tage, dass ein CDU-Politiker gesagt hat, ich zitiere, es reicht nicht aus, Register anzulegen für Rechtsextremisten und Islamisten, sondern in Zukunft sollte das auch für psychisch Kranke gelten. Das sagte Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär im Deutschlandfunk, am 30. Dezember letzten Jahres, 2024. Ich habe mir den Ausschnitt im Deutschlandfunk selber angehört. Er hat es genauso gesagt. Er ruderte zwar 3 Tage später zurück und sagte, er hätte ja die straffälligen psychisch Kranken gemeint. Aber das hat er so nicht gesagt. Und man konnte auch nicht raushören, dass er das so meinte. Dementsprechend muss ich davon ausgehen, dass das, was er sagt, echt ist und dass das, was er sagt, er auch meint. Und genau solche Listen wurden damals vor der Aktion T4 und auch währenddessen vom deutschen Volk angefertigt. Ich denke nicht, dass er sich wirklich verquatscht hat, ob das jetzt so ist oder ob man ihm jetzt sagen könnte, ja, vielleicht hat er sich verquatscht, er meinte das anders. Das kann man jetzt hin und her drehen, wie man will. Allein, dass solche Gedanken vorherrschend sind, ist für mich eine Katastrophe. Und mein Podcast steht für Entstigmatisierung und gegen diese Stigmatisierung, die es halt auch immer noch bei uns im Land gibt. Und das, was er sagte, ist für mich unwählbar und eine Katastrophe. Ich will das an dieser Stelle erstmal so stehen lassen, denn ich habe noch 2, 3 andere Punkte, die ich in dem Kontext ansprechen müsste. Darüber hinaus, da kommen wir auch zum Thema diese Listen, möchte ich euch kurz eine Geschichte erzählen von einem sehr netten psychisch Kranken, der jetzt schon ein halbes Jahr mit mir in Kontakt gestanden hat. Das Einzige, was ich über den sagen möchte, er ist männlich und kommt aus Österreich. Er hat mir gesagt, dass er mit seiner Geschichte für Entstigmatisierung steht und dass er möchte, dass seine Geschichte hilft, auch anderen Leuten zu helfen. Dieser Mann hat lange mit mir in Kontakt gestanden und wir hatten die Aufnahme eigentlich schon geplant. Und aufgrund der Gegebenheiten, die auch aktuell in Österreich sind, nämlich dass ein Herr Kickl, der FPÖ, jetzt wahrscheinlich Kanzlerkandidat wird und auch die ganzen Gegebenheiten, die dort in Österreich jetzt schon vorherrschend sind oder die auch durch die FPÖ angekündigt sind, haben diesen jungen Mann dazu bewogen, nicht vor die Kamera und auch nicht vors Mikrofon zu treten. Ich versuche kurz zusammenzufassen, warum er das gesagt hat. Er hat gesagt, er hat Angst, dass er in einem Video zu sehen ist, was ihm vielleicht seine Zukunft verbauen könnte, weil andere Menschen, die eben nicht für Entstigmatisierung stehen, ihn verurteilen und ihm eventuell die Möglichkeit geben, vielleicht eine Wohnung, einen neuen Job oder sonst irgendwas zu bekommen, weil man rausbekommen könnte, dass er eine psychische Krankheit hat. Auch da geht es wieder um Listen und um die Erfassung von psychisch Kranken in diesem Kontext. Und er hat auch Angst, dass vielleicht sogar mit der Technik des AI auch seine Stimme zurückverfolgbar sein könnte. Und er hat dann in seinem Familienverbund gefragt und die Meinung seiner Eltern und auch seiner Freunde waren gewesen, dass er den Podcast nicht machen soll aufgrund dieser Situation. Und das finde ich eine Katastrophe. Es geht nicht darum, dass die Patienten natürlich freiwillig entscheiden, was sie wo in die Kamera sagen. Und ich respektiere jeden, der dann auch auf den letzten Drücker sagt, nee, das mit dem Podcast ist mir zu heiß oder ich traue mich nicht zu sprechen oder so. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Und das hatte ich auch schon mehrere Male in dem Podcast gehabt, weil das ist ein sensibles Thema. Aber wenn die Gründe die sind, die dieser junge Mann mit seiner schweren Erkrankung mir sagt, dass das die Gründe sind, dann mir fehlen da einfach die Worte. Man darf einfach nicht in die Situation kommen, dass man davor Angst haben muss. Deswegen bleibt uns diese Folge sozusagen mit dem jungen Herrn und seiner schlimmen Krankheit, von dem wirklich viele auch bestimmt profitiert hätten, uns leider entsagt. Es gibt noch 2 Dinge, die ich sagen will. Die eine Sache ist, man soll sich jetzt gerade im Pflege- und dementsprechend auch im Psychiatrie-Kontext sollte man sich Gedanken machen und wahrnehmen, dass wir jetzt schon 260.000 fehlende Pflegekräfte und Ärzte in Deutschland haben. Sehr viele davon, ich meine sogar, nagelt mich auf die Zahl nicht fest, aber über ein Viertel hat einen Migrationshintergrund. Zum Teil sind da Ärzte dabei, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, sind da Ärzte dabei und natürlich auch Krankenschwestern, aber bei Ärzten habe ich es halt selber miterlebt, die aus Syrien, aus dem Iran kommen, noch nicht lange bei uns sind, gut Deutsch gelernt haben und einen ganz tollen Job machen für unsere deutsche Gesellschaft. Und diese sind aufgrund der Entscheidungen der CDU, die sie zusammen mit der AfD durchgesetzt hat, vielleicht jetzt in der Situation oder auch bei späteren Entscheidungen, wenn Herr Merz tatsächlich Bundeskanzler wird und dann vielleicht sich das wiederholen wird im politischen Sinne, dass er wieder mit der AfD zusammen Entscheidungen trifft, ob sie in der Opposition sind oder womöglich, und das wäre die Vollkatastrophe, in einer Koalition, dass die in der Situation sind, sich zu überlegen, ob sie nicht in ein anderes Land gehen oder vielleicht in ihr Heimatland zurückgehen. Menschen, die hier wahrgenommen sind, die hier arbeiten, die hier Geld verdienen, die Deutsch sprechen, die sich integriert haben und die für uns als Deutsche einen ganz tollen Beitrag leisten, kommen die Überlegung, aufgrund der politischen Lage vielleicht Deutschland zu verlassen, wo auch immerhin das dann gehen wird. Wir haben jetzt schon Prognosen, dass wir bis 2030 bis zu 500.000 fehlende Pflegekräfte und Ärzte haben werden. Und wir wollen jetzt 5 Jahre vorher dafür sorgen, dass Menschen unser Land verlassen, weil sie Angst haben müssen, kein Deutschen zu sein oder halt hier nicht willkommen zu sein. Und da muss mir keiner kommen mit, ja, bei Fachkräften ist es was anderes und so weiter und so fort. Es geht da um Dinge auch wie Familiennachzug. Er kann ja hier vielleicht arbeiten oder sie als Krankenschwester oder er als Arzt. Das ist ja kein Problem sozusagen. Aber die Familie, die darf dann nicht mehr kommen. Dann überlege ich mir doch als Arzt oder als Krankenschwester oder Pfleger, wie ich da reagieren würde und was da so mein Fokus wäre und ob ich dann hier weiter leben und arbeiten möchte, wenn meine Familie nicht kommen kann oder darf. Und das sind nur Nuancen und kleine Punkte, die da vielleicht mit reinsprechen und Dinge, die da halt sozusagen mit reinspielen. Das sollte man sich auf jeden Fall überlegen. Als letztes für heute, und dann schließen wir auch diese Sonderfolge, möchte ich gerne einen Brief zitieren. Und zwar haben noch einige Tage, genau genommen war es der 31. Januar, also vor 4 Tagen, noch bevor der Herr Merz die Entscheidung getroffen hat, mit der AfD Politik zu machen, haben sich 30 namhafte Psychiaterinnen und Psychiater sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Deutschland, und da waren sehr viele sehr bekannte Namen dabei. Ich möchte nur ein paar nennen. Professor Dr. Bechtolf, der Chefarzt der Charité, Professor Dr. Heinz, aber auch andere Ärzte, die in dem Kontext der Psychiatrie Rang und Namen haben, wie Professor Deister. Menschen, die beim Dachverband der Psychose und Psychotherapie arbeiten, diverse andere Fachärzte und Chefärzte aus München, aus Hamburg und auch unter anderem einer unserer Psychotherapeuten hier an der Uniklinik in Köln, Herr Müller, haben einen Brief an Herrn Merz verfasst, öffentlich, den jeder nachlesen kann. Und ich möchte den hier zitieren. Und das Ganze ging auch in dem Kontext mit der Gewalttat von Aschaffenburg. Und danach möge sich jeder selber sein Bild über die Situation machen und was gerade der Herr Merz mit der AfD macht und wie so die Situation im Land aussieht vor der Wahl und vielleicht dann auch nach der Wahl. Ich zitiere jetzt diesen Brief. Die Gewalttat von Aschaffenburg hat uns alle zutiefst erschüttert und entsetzt. 2 unschuldige Menschen sind ums Leben gekommen. Empörung und Schuldzuweisungen folgen. Auch wir sind fassungslos, haben viele Fragen und hoffen auf eine nachdenkliche und nachhaltige Diskussion. Der Täter ist nicht gerade erst eingewandert. Er ist nicht gerade durch die Grenzkontrollen geschlüpft. Die nicht erfolgte Abschiebung ist nur eine Seite des Problems. Der Täter war schon 2 Jahre bei uns. Er ist mehrfach aufgefallen, war offensichtlich selbst in großer Not, wurde mehrfach in die Psychiatrie eingewiesen oder ist freiwillig dorthin gegangen. Wenn die Daten aus der Presse stimmen, wurde er jedes Mal nach wenigen Stunden wieder entlassen, mit oder ohne Medikation. War das angemessen? Vermutet wird eine eigene schwere traumatische Erfahrung vor, während oder nach der Flucht. Traumatische Erfahrungen betreffen nicht nur Geflüchtete. Wer Gewalt erlebt, hat vielleicht ein höheres Risiko, gewalttätig zu werden. Dieser Zusammenhang gilt grundsätzlich vor allem für junge Männer und hat eher wenig mit deren Nationalität zu tun. Sehr geehrter Herr Merz, als Konsequenz rufen Sie auf, die Grenzen zu schließen, Migranten abzuweisen und abzuschieben. Nehmen die Zustimmung der AfD billigend in Kauf, damit widersprechen Sie Ihrer eigenen Ankündigung nach dem Scheitern der Ampel, als Sie selbst aufriefen, genau das auszuschließen? Warum? Keiner Ihrer aktuellen Vorschläge hätte den schrecklichen Vorfall von Aschaffenburg verhindert. Im Gegenteil können die durchklingende Pauschalisierung und der massive öffentliche Druck die seelische Situation von Migranten nur verschlimmern. Das mögliche Dilemma der Anlaufstellen ist subtiler, die Balance von Hilfs- und Schutzmaßnahmen immer schwierig. Viele Fragen sind offen. Wir wehren uns gegen den politischen Missbrauch dieser komplexen Situation. Warum, Herr Merz, fordern Sie nicht mehr und noch sorgfältigere psychiatrische und psychotherapeutische Diagnostik für alle Menschen in seelischer Not, egal welcher Nationalität? Warum fordern Sie nicht nachhaltige Hilfen für alle, die sich an die Psychiatrie wenden? Warum fordern Sie nicht mehr Resonanz für Menschen in existenzieller seelischer Not, egal woher sie kommen und wohin sie, in Klammer, bald gehen? Sie hätten vielleicht nicht die Stimmen der AfD, aber eine große Mehrheit in der deutschen Bevölkerung und vermutlich auch im Bundestag hinter sich. Die Unterzeichnenden haben jahrzehntelange Erfahrung in der psychiatrischen Versorgung. Manche haben die Debatte um die Psychiatriereform mitgeprägt. Unsere Schlussfolgerungen sind nicht spektakulär, vielleicht auch nicht wahlkampftauglich. Uns geht es um einen gründlichen Diskurs und sorgfältig überlegte Konsequenzen. Politische Schnellschüsse bei gleichzeitiger Mittelkürzung migrationsspezifischer Hilfen lösen das Problem sicher nicht. Zitat Ende. Ich von meiner Seite kann das genauso auch unterschreiben. Ich sehe das genauso. Das, was der Herr Merz da getan hat, und ich hätte es vielleicht komplett anders getan. Ich hätte mir sowas gewünscht, wenn er nun mal schon laut Prognosen bald Kanzler sein wird, dann hätte ich mir dann, aber auch erst dann, einen Koalitionspartner gesucht, das vielleicht die Grünen sein könnten, die SPD, die FDP oder die Linken oder sonst wer, und dann mit dem Koalitionspartner ausgearbeitet, wie man an das Migrationsproblem rangehen könnte und wie man das vielleicht verbessern oder verändern könnte. Und nicht jetzt kurz vor der Wahl mit seiner Aussage geradeaus schauen, nicht links und rechts schauen und auch nicht nach hinten schauen, sondern nur geradeaus schauen, nach vorne zu preschen und die Stimmen der AfD billigend in Kauf nehmen. Für mich, und jetzt kommen wir auch zum Schluss, für mich persönlich ist die CDU damit nicht wählbar, und dass die AfD überhaupt wählbar wäre, das steht, glaube ich, außer Frage. Das geht auch nicht in meinen Kopf rein, ehrlich gesagt, wenn ich mal so ehrlich sprechen darf. Ich wünsche mir von euch, wenn ihr das jetzt bis zum Schluss gehört habt, dass ihr auf jeden Fall wählen geht. Das ist unsere Bürgerpflicht in einer Demokratie. Und dass ihr euch dann überlegt, wo ihr das Kreuz macht. Ich weiß, wo ich es nicht machen werde. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns dann am 7. Februar das nächste Mal mit der nächsten Folge von Geschichten aus der Psychiatrie. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ihr versteht, warum mir das so sehr am Herzen liegt. Und wenn ich auch nur einen umstimmen konnte oder den Blick vielleicht ein bisschen mit meinen Informationen verändern konnte, dann hat sich diese Podcast-Folge für mich schon gelohnt. Ich danke euch, bleibt gesund, alles Gute, euer Kaitan von Geschichten aus der Psychiatrie.